Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist und Fernsehproduzent Friedrich Küppersbusch. Schönen guten Tag.
Und viele Menschen im Studio,
ja. Live-Publikum. Wir sortieren die wichtigen Themen dieses Donnerstags. Heute im offenen Studio, also mit Live-Publikum im Studio. Schön auch, dass Sie da sind. Herr Küppersbusch, heute schon aufgeregt? Oder
ja,
gefreut?
Total. Ich habe im Eingangsbereich von Deutschlandradio Kultur hier am Hans-Rosenthal-Platz gesehen, dass ich zur Wahl der Gleichstellungsbeauftragten eingeladen bin. Ich wusste nicht, dass ich kandidiere. Rechnen mir beste Chancen aus oder machen Sie es?
Nein, ich mache es nicht, aber ich gehe nach der Sendung wählen auf jeden Fall.
Okay.
Ich hatte allerdings auch zu dem Thema heute Morgen im Newsroom eine Frage. Ich kam runter zu den Kollegen und habe gefragt, bin ich eigentlich wahlberechtigt als Mann?
Ja.
Aber klar.
Sie möchten auch gleichgestellt werden.
Ja, aber Herr Küppersbusch, jetzt muss ich ein bisschen streng sein. Das klingt ein bisschen so, als würden Sie die Rolle des Gleichstellungsbeauftragten nicht so ernst nehmen.
Es gibt ja auch Bereiche, wo zum Beispiel Männer noch in einer Gleichstellung einen Aufstieg erleben würden.
Okay. Konkret?
Kochen.
Okay. Gut, lassen Sie uns nicht über Kantine reden, das wäre ein anderes Thema.
Die Wahl ist neben der Kantine.
Das habe
ich noch gesehen,
genau.
Der Konferenzraum neben der, wenn es jemand noch nicht...
Herr Küppersbusch, zur Tagesordnung. Wir nehmen gleich mal ein Thema hier für uns nach vorne, das einige geärgert hat, nervös macht in der deutschen Politik, in der deutschen Wirtschaft. Die US-Sanktionen, die wegen der Pipeline Nord Stream 2 drohen. Das werden wir diskutieren und irgendwann, Herr Küppersbusch, auch die Frage klären, was Sie heute vor 40 Jahren so getrieben haben. Wir haben ja so einige Übungen darin, dass über Nacht krasse Sachen aus Washington kommen. Meistens ist es dann Donald Trump via Twitter. Diesmal ist es ganz offiziell das US-Repräsentantenhaus, das Sanktionen beschlossen hat wegen des Baus der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2. Sanktionen, die gegen die ausführenden Bauunternehmen vor allem gerichtet sind. Wir haben ein paar Informationen dazu aus unserem Studio in Washington von Martin Ganselmeier.
Die Sanktionen richten sich vor allem gegen die Firmen und Manager der Spezialschiffe, welche die Pipeline-Rohre auf den Ostseeboden verlegen. Weltweit gibt es nur wenige dieser Spezialschiffe. In der Ostsee kommen die Schweizer Firma All Seas Group und die italienische Firma Saipem zum Einsatz. Die Firmen haben bereits angekündigt, nach Inkrafttreten der US-Sanktionen keine Nord Stream-Rohre mehr zu verlegen. Andernfalls drohen den Managern und Hauptaktionären der Firmen Einreiseverbote in die USA und finanzielle Sanktionen sowie der Verlust lukrativer Aufträge im Golf von Mexiko. Für die an der Ostsee-Pipeline beteiligten Firmen ergibt sich nun also ein Wettlauf gegen die Zeit. 2100 Kilometer Rohre wurden bereits verlegt, es fehlen noch rund 300 Kilometer.
Das sind die Informationen aus Washington. Die Einschätzung kommen von Friedrich Küppersbusch, der Journalist, der hier heute an meiner Seite ist. Herr Küppersbusch, ich variiere mal die Kanzlerin. Sanktionen unter Freunden, das geht gar nicht.
Unsere Haltung zu extraterritorialen Sanktionen ist klar, wir lehnen diese ab. Wäre das gleiche ins Peter Altmaierische, also Bundeswirtschaftsminister, übersetzt. Mit anderen Worten, haltet euch da bitte raus, das geht euch nichts an. Das ist aber eine Sichtweise, die amerikanische Regierung, sprich auch die Trump-Administration, nicht teilt. Und es ist auch schwer, das einfach nur als ein wirtschaftspolitisches Thema zu sehen. Dann ist die Debatte schnell vorbei. Die Amerikaner oder die Trump-Administration argumentiert davon, Deutschland werde sich in Abhängigkeit von Russland begeben. Gas als Energieträger im deutschen Markt 20%, davon weniger als die Hälfte russisches Gas. Es gibt andere Anbieter, Norwegen ist nur einer, Nordseegas. Also das mit der Abhängigkeit ist ein großes Wort.
Abhängigkeit ist ein Punkt, und bei den Amerikanern schwingt ja leider auch mit, dass sie das Business gerne selber machen würden.
So, dann geht es nicht um Abhängigkeit, sondern um Politik als verlängerten Arm amerikanischer Fracking-Gasanbieter.
Aber, es gibt sehr viele große Abers. Ein ganz großes Aber ist natürlich Osteuropa. Die osteuropäischen Staaten, die ganz verärgert waren und aus meiner Sicht auch zu Recht verärgert waren, dass da so eine deutsch-russische Politik ja auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an diesen Ländern vorbeigemacht wird. Was mir die schwierige Situation an diesem Tag auferlegt, dass ich denke, dieses Projekt war falsch, aber diese amerikanischen Reaktionen darauf jetzt sind eigentlich noch falscher.
Ja, das wäre wunderschön, wenn wir damals in der Ukraine nicht in Konflikt gegangen wären, sondern gesagt hätten, Mensch, das ist doch eigentlich das technisch Sinnvollste, wenn die Gaspipeline da durchgeht. Es wäre aber auch schön, wenn bestimmte ukrainische Kräfte, politisch-industrielle Kräfte darauf verzichten könnten, da Gas illegal abzuzwacken und selber weiterzuverkaufen. Das war ja einer der Streitpunkte in der Ukraine-Auseinandersetzung. Und wenn es gelungen wäre, die Ukraine zu einem Musterfall zu machen, einerseits eine gute Zusammenarbeit mit einer Zollunion mit Russland, das war damals das Thema, und andererseits eine Anbindung an die EU, also so das gemeinsame Haus Europa, von dem wir vor 20 Jahren, Gorbatschows Stichwort, alle geträumt haben. Aber das hat halt nicht funktioniert. Mhm. Und mir fällt dazu noch ein, dass Brandts Ostpolitik zum Beispiel ja nicht nur Wandel durch Annäherung, die Moskauer Verträge, die Warschauer Verträge waren, sondern auch einfach ein gutes Geschäft für die deutsche Wirtschaft. Niemals hat Mannesmann im Röhrengeschäft so gut verdient, als zu dem Zeitpunkt, dass eine sozialliberale Regierung gesagt hat, wir machen was mit den Russen. Da hatten die Arme oben, und ohne diese wirtschaftliche Unterstützung, glaube ich, hätte es Brandts Ostpolitik so auch nicht gegeben. Deswegen fällt es mir nach wie vor schwer, das einfach nur als eine Debatte über Gasrechnungen zu sehen.
Ja, was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen Wenns, die Sie dir aufgeführt haben? Wir können ja da die Zeit nicht zurückdrehen, sondern müssen jetzt ganz konkret schauen, wie reagiert man darauf? Es gibt Forderungen aus der deutschen Wirtschaft, aber auch erste politische Forderungen, die sagen, Gegensanktionen, das dürfen wir den Amerikanern nicht durchgehen lassen. Ja?
Also der Senat muss noch zustimmen, und Kollege Carsten Schmidt hat ja eben in seinem kleinen Faktenstück schon gesagt, eigentlich ist es ein Rennen gegen die Uhr, kriegen die 300 Kilometer Röhre noch gelegt, bevor der Senat auch mit seinen protokollarischen Formalitäten fertig ist. Das wäre wahrscheinlich ein Ausgang, der beiden Seiten das Gesicht wahren würde.
Okay, ich merke schon, mit Friedrich Küppersbusch kann man auf jeden Fall praktische Lösungen finden. Ja, ich frage mich an dieser Stelle.
Soll ich irgendwo ein Rohr verlegen? Das würde mich überfordern.
Wo Sie kommen ja aus der Ecke, Mannesmann.
Aber
Mannesmann hat ja dann auch irgendwann entschieden, lieber Handys zu bauen als Röhren. Ne?
Ja, es gibt noch einen Splitter von Mannesmann tatsächlich, ich glaube, unter dem Dach des Salzgitterkonzerns, und die bangen jetzt im Moment wirklich. Da geht es nicht mehr um hunderttausende Arbeitsplätze, aber schon noch um die Frage, kriegen wir unser Zeug dahin noch verkauft.
Ich wollte an dieser Stelle eigentlich, das steht hier auf meinem Zettelchen, noch eine Frage stellen. Wer ist denn an allem schuld? Gerhard Schröder?
Oh Gott, Schröder könnte sich darauf berufen, dass er in der Nachfolge Brandts genau diese Politik macht, nämlich wirtschaftliche Interessen zu bündeln mit politischen Interessen des Ausgleichs, und dass alle nur böse sind und ihm seine Zigarren neiden.
Friedrich Küppersbusch im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, zu Gast heute der Journalist Friedrich Küppersbusch. Wir schauen gemeinsam auf die Themen dieses Tages. Ein Thema ist der Armutsbericht für Deutschland, der heute vorgestellt wurde vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, mit im Prinzip zwei Tendenzen. Die Armut geht leicht zurück, aber die Kluft, das ist die zweite Tendenz, die Kluft zwischen den Regionen wird größer. Noch besser kann es all das Nicole Dittmer erklären, die zu uns gekommen ist aus dem Newsroom mit ihren Recherchen. Einfache Frage erstmal vorweg, wann ist man denn arm?
Ja, da gibt es so zwei unterschiedliche Definitionen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband definiert das ein bisschen strenger. Da gilt als arm, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Ansonsten gilt offiziell 50% als arm. Gezählt wird das Nettoeinkommen plus Kindergeld plus Wohngeld etc., was man so hat.
Das heißt, wo landet man da?
Genau, für einen Single liegt da die Armutsschwelle. Das heißt, alles darunter ist dann wirklich als arm gezählt. Bei 1035 Euro netto, paar Haushalt mit zwei Kindern, unter 14 Jahren bei 2174. Und für Alleinerziehende gilt 1656. Eine Zahl noch zur Orientierung. Durchschnittsausgaben eines Singles in der Stadt, habe ich mal geguckt, bei den günstigeren Städten, also Berlin und Leipzig zum Beispiel, sind so 1400 Euro.
Okay, gut, dann wissen wir mal, wer als arm gilt und wer nicht. Die interessante erste Tendenz, weil ja irgendwie auch gegen die Erwartung, die Armut geht zurück.
Ja, aber das ist schon eine Zahl, die so ein bisschen täuscht. Also in Zahlen ausgedrückt heißt das, im Jahr 2018 lag die Armutsquote bei 15,5%, sind 0,3 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor. Klingt nicht viel, ist aber auch gar nicht so viel. Der Paritätische Wohlfahrtsverband betont nur, es ist das erste Mal überhaupt seit 2014, dass sie zurückgeht. Aber wenn man jetzt noch mal ganz genau hinguckt, dann ist es so positiv gar nicht.
Okay, ich war jetzt noch nicht so ganz genau, Friedrich Küppersbusch, und habe gedacht, gut, man kann sehen, offenbar, dass Politik auch wirkt. Ich meine, nichts anderes machten ja die großen Koalitionen, seitdem wir sie haben, dass sie irgendwie nach Hartz IV immer wieder sozial korrigiert haben. Wäre jetzt meine Erwartung gewesen, vielleicht wirkt es endlich mal.
Ja, das würde sicherlich die Große Koalition für ihre Sozialpolitik, für die vielen Maßnahmen, auch in dieser Legislatur für sich in Anspruch nehmen. Und dann kommt Katja Kipping von den Grünen, war schon eine der ersten, die von den Linken, die reagiert hat und gesagt, das sei eben jetzt das Armutszeugnis für die verfehlte Sozialpolitik der Bundesregierung. Das zeichnet diese Armutsberichte ja aus. Dieses ist der des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der Bundesregierung steht noch aus. Und wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, auch immer wieder das Spektakel erlebt, dass die sich alle auf den Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes berufen und zu völlig entgegengesetzten Ergebnissen kommen.
Ja, und wenn man jetzt vielleicht auch nochmal schaut, warum es zurückgeht. Ja, leicht positive Entwicklung in den drei bevölkerungsreichen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern, aber positiv bei NRW, also ich würde eben eher sagen, weniger schlimm. Es bemisst sich halt an dem, was war, aber es ist nur ein wenig nach oben gegangen, ja, also um wenige Prozentpunkte. NRW gehört trotzdem immer noch zu den gefährdetsten Regionen.
NRW ist ja auch ein interessantes Stichwort, denn das war ja die andere Tendenz, die da vermeldet wurde von den Nachrichtenagenturen, dass die Kluft zwischen den Regionen, also der Unterschied zwischen den Armen und Reichen, immer größer wird. Und da gibt es ja bestimmt auch ein paar Ecken in Nordrhein-Westfalen, bei denen man sagen könnte, auch eher Problemfall, oder?
In der Tat, vor allem das Ruhrgebiet, das zu den ärmsten Regionen im Land zählt. Und das trägt eben auch dazu bei, dass Nordrhein-Westfalen mit gut 18% immer noch sehr hoch liegt. Nach wie vor ist der Osten ärmer als der Westen, aber man kann das allein eben nicht mehr so gegeneinander stellen. Klar, man hat die reichen südlichen Länder, Bayern und Baden-Württemberg mit 11,8%. Und durchschnittlich im Osten liegt es eben bei 17,5%. Aber auch im Westen gibt es immer mehr Probleme. Eben nicht nur das Ruhrgebiet, sondern erstmals macht der Paritätische Wohlfahrtsverband eben auch neue Problemregionen aus. Da gehört zum Beispiel Hessen dazu, das bis vor 10 Jahren noch zu den reichen Bundesländern zählte. Und innerhalb von 10 Jahren ist da aber die Armut um 24% gestiegen. Und das ist der höchste Anstieg überhaupt in Deutschland.
Was sagt das jetzt über sozialistische Experimente von Schwarz-Grün?
Was sagt das über Steuerungsfähigkeit von Politik? Man kann es ja vielleicht mal ein bisschen neutraler formulieren.
Ja, oder sollten wir mit dem Ruhrgebiet, das, was mich wirklich bestürzt, dass das jetzt so der Ausreißer nach unten ist, bundesweit, meine Heimat, sollten wir sagen, behaltet den Soli und nehmt das Ruhrgebiet als neues Bundesland. Also das geht einem ja schon manchmal so. In dieser Soli-Debatte ging es mir so, dass ich eine Stadt wie Leipzig, eine Stadt wie Dresden sah und dachte, wenn es hier wirklich eine Mehrheitsempfindung von Abgehängtheit gibt, von die tun nichts für uns, dann reiche Westdeutsche Geld zusammenschmeißen, Bus chartern, Leute
mal nach Essen fahren.
Gladbeck, da, boah.
Ja, aber wir wollen jetzt natürlich idealerweise keine neuen Leitdebatten aufmachen. Der Soli, das war ja immer die Ironie, wurde von allen gleichermaßen bezahlt in Leipzig wie im Ruhrgebiet. Und letztendlich landete der ja einfach auch im Bundeshaushalt.
Im Bundeshaushalt und nicht gezielt in Maßnahmen. Ja, das stimmt.
Was mich nochmal interessiert bei diesem Thema, und das meinte ich gerade mit der politischen Steuerungsfähigkeit, dass wir ja sehen, der Staat nimmt ja unglaublich viel Geld in die Hand. Ich glaube, die Zahl ist manifestiert, die Hälfte der öffentlichen Ausgaben geht in soziale Reparatur. Mhm. Und dennoch haben wir diesen Befund und wir haben vielleicht sogar noch schlimmer ein starkes Gefühl der sozialen Ungerechtigkeit, das wahrscheinlich noch größer ist als die de facto soziale Ungerechtigkeit. Wie kann das sein?
Also werden bei uns in Nordrhein-Westfalen Plätze finden wie Düsseldorf oder Köln, wo sie keine Wohnung mehr kriegen. Also wo in Düsseldorf hatten wir mal einen legendären Oberbürgermeister, der gesagt hat, man kann doch auch Düsseldorf mögen und woanders wohnen. Und daneben ist dann Duisburg oder Wuppertal, wo sie die Wohnung hinterhergeschmissen bekommen. Also das ist extrem schroff und sie werden sich auch immer, ob nun Hannelore Kraft oder Armin Laschet oder wer gerade dran ist, darauf verlassen können, dass der sagt, ja, da können wir als Land nichts dran machen. Sonst sind größere Strukturen.
Und kann man nicht?
Wir haben gelernt zum Beispiel, dass den 5 jüngeren Bundesländern inzwischen offenbar auch ausweislich dieser Zahlen besser geht. Nur ein Merkmal aller dieser politischen Debatten ist die mörderische Ungeduld. Das dauert.
Und ich glaube, dieses Arm und Reich nebeneinander, das kriegt man eben einfach nicht geregelt. Ich habe noch ein Beispiel, die höchste Quote haben wir noch gar nicht genannt. Bremen mit 22,5% nach wie vor.
Das ist auch mal irgendwann das reichste Bundesland war. Ne?
Die höchste Armutsquote nach wie vor in Bremen. Und da hat einer der Nachbarschaftsmanager gesagt, der eben in so einem armen Viertel lebt, Bremen ist eigentlich eine reiche Stadt, aber man kriegt dieses Nebeneinander her einfach nicht vereint. Das bleibt, die Reichen bleiben unter sich und die anderen auch. Also dass da auch baupolitisch, da sind wir wieder bei diesem Thema, was passieren muss einfach.
Also ich glaube, es bleiben so ein paar Themen, um die sich zum Beispiel eine sozialdemokratische Partei kümmern könnte. Wir können es ja mal weitergeben. Nicole Dittmar, vielen Dank für diese Information. Zum Armutsbericht, der heute auch noch bei uns weiter eine Rolle spielen wird, spätestens nach 17 Uhr, dann in der Studio 9 Ausgabe. Heute ist Donnerstag, der Tag, an dem wir unser Studio öffnen für Sie, für unsere Hörerinnen und Hörer als kleines Live-Publikum im offenen Studio. deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Da finden Sie alle Informationen im Internet, wie Sie dabei sein können. Da sehen Sie zum Beispiel auch, wer unsere nächsten Gäste sind. Heute ist es Friedrich Küppersbusch, Kolumnist fürs Radio, für Zeitung, für die Taz unter anderem, Chef der Fernsehproduktionsfirma Pro Bono. Herr Küppersbusch, nächstes Thema, so ein, ich würde sagen, allgemeines Kopfschüttel- und man kann es gar nicht fassen Thema. Die deutsche Autobahnmaut, die nicht kommt, weil nicht EU-rechtskonform, die aber schon ordentlich weit vorangetrieben war mit allerlei Verträgen, die der Verkehrsminister Andreas Scheuer abgeschlossen hatte, jetzt mit einem immensen finanziellen Schaden, der daraus folgen wird für den Steuerzahler. Vor etwa einer Stunde hat die Arbeit des Untersuchungsausschusses im Bundestag begonnen, der das alles aufklären soll. Braucht es den eigentlich noch?
Ja, offenbar schon. Zum einen hat Scheuer ja eine Geste der maximalen Transparenz angekündigt, also kistenweise Aktenordner ausgereicht, die alle diese Vorgänge dokumentieren sollen. Vor allen Dingen die spannende Frage, warum hat er eigentlich Aufträge erteilt, als es noch in der rechtlichen Prüfung war und durchaus nicht sicher war oder als wahrscheinlich gilt, die EU macht ihm da einen Strich durch dieses Projekt. Andererseits fehlen wohl Belege und Protokolle von 7 Terminen seiner Gespräche mit den beiden Anbietern, die das machen sollten. So dass auch immer ein Rätsel bleiben wird, Stand heute, haben die beiden Anbieter eigentlich wirklich Scheuer gesagt, ey, warte doch mal, erteile uns doch jetzt keine Aufträge für ein Projekt, von dem wir nicht wissen, ob es kommt. Weil das wäre dann, glaube ich, wirklich der Joker im Spiel der Opposition über diesen Untersuchungsausschuss tatsächlich den Verkehrsminister zu kippen.
Mhm. Es gibt ja im Prinzip die nette Erzählung für Andreas Scheuer und das ist ja die, die er bemüht, auch mit seinem Verkehrsministerium, mit seinen Sprechern dort zu sagen, wir wollten doch dieses Projekt und wir wollten die Öffentlichkeit, die darauf gewartet hat, dass Politik auch mal schnell handelt, nicht warten lassen und sind insofern schon mal vorgeprescht. Dann gibt es die böse Erzählung und die hat im Prinzip ja den leichten Begleitton der Vetternwirtschaft, Korruption könnte man vielleicht sogar sagen, also dass da schnell Verträge gemacht wurden, gerade weil man um das Risiko wusste.
Also im Kern war das eine Schnapsidee der CSU im Bundestagswahlkampf und auch ihrem Landtagswahlkampf 2013 mal ein bisschen AfD zu spielen. Damals war das Thema noch nicht so groß, aber Seehofer und andere dachten, Mensch, Ausländermaut, das ist doch so eine Geste, dass der Ausländer was bezahlen muss, das wird patriotischen deutschen Wählern gefallen. Dann hat, wir müssen in dem Fall sagen, zwei wussten von vornherein, was es für einen Unfall gibt, nämlich Angela Merkel und Stefan Raab. Es gab dieses Kanzlerduell, wo Raab für die ProSieben-Gruppe den Journalismus hochhielt. Und er hat dann wirklich dreimal nachgehakt, bis Frau Merkel sagte, das wird es mit mir nicht geben. Und ich glaube, die Schleue, Klugheit von Frau Merkel, 8 Züge vorauszuberechnen, ist sprichwörtlich. Und sie hat gewusst, dass das ganze Ding mit europäischem Recht nicht vereinbar ist. Also sie konnte da sehr großzügig sich festlegen.
Das
weil sie wusste,
das,
es wird immer ausgebremst.
Aber das Ärgerliche ist, dass das ein sehr teurer Erkenntnisprozess ist oder, ja, oder politischer Prozess, wo man sich auch fragen muss, eine Bundeskanzlerin, die ja die Richtlinienkompetenz hat.
Warum hat sie nicht gesagt, wenn sie es nicht will, dann machen wir es nicht?
Erster Punkt, ja. Also da schon mal, ja, gut, da gibt es politische Zwänge, Notwendigkeiten, haben auch schon andere Kanzler erlebt. Aber jetzt zweiter Punkt, an dieser Stelle dann zu sagen, Richtlinienkompetenz wahrzunehmen, zu sagen, dieser Minister ist nicht mehr haltbar, der so einen Murks verzapft.
Also wir haben, dieses Verkehrsministerium ist seit 4 Ministern eine Beute der CSU. Das war Ramsauer, Dobrindt, Scheuer, Schmidt. Wir haben im Verkehrsministerium von der Zuständigkeit halber vielleicht, nicht von der Schuld, die Dieselaffäre liegen. Wir haben diese Traurigkeiten über den Ausbau des deutschen Straßennetzes, über den Nichtausbau des Eisenbahn- oder Wasserstraßennetzes. Wir haben die Mautaffäre da liegen. Wir haben G5 nicht an jeder Milchkanne, also auch die digitale Infrastruktur. Also wenn es hier ein Ministerium gab, wo man sagte, gibt es die Treuhandanstalten auch, könnte die das bitte abwickeln, dann bitte dieses Ministerium. Und noch dazu ist es das zentrale Ministerium bei der Verkehrswende. Und auch da sagt man inzwischen, die deutsche Autoindustrie blamiert sich, unter anderem, weil sie die politischen Vorgaben nicht hat, da so gut. Also da wird der Ausschuss nur einen Teil abbilden. Ich wünsche mir von dem Ausschuss aber natürlich eine Aufklärung, warum hat Scheuer dieses, es geht ja möglicherweise um 500 mehr Millionen Euro Steuergeld, in ein Projekt gesetzt, das zu dem Zeitpunkt klinisch tot war. Warum hat er nicht Toll Collect beauftragt? Das ist eine inzwischen verstaatlichte Firma, die sich auf Maut von den LKWs her auskennt. Und warum hat er einen Deal gemacht, diese Ausländermaut zu bekommen und im Gegenzug zuzustimmen, dass die EU EU-weit eine Maut einführt? Also das ist ein Pyrrhus-Sieg, da wird sich die deutsche Autoindustrie noch bei ihm bedanken.
Der Untersuchungsausschuss hat seine Arbeit aufgenommen, um das Mautdebakel aufzuklären. Friedrich Küppersbusch, bis hierhin vielen Dank. Gleich klären wir die Frage, was Sie vor 40 Jahren so getrieben haben und was das mit Helmut Schmidt und Willy Brandt zu tun hat.
Ja.
Ich habe gerade was ausgelöst mit meiner Frage, was Friedrich Küppersbusch wohl im Jahre 1979 vor 40 Jahren gemacht hat. Er hat seinen Führerschein rausgeholt, der noch immer gültig ist.
Der Lappen.
Der ja. Lappen.
Und Herr Fellmer hier bei uns im Studio zu Gast hat auch noch so ein Ding, das man Lappen nennt, weil es diese textile Struktur hat und so oft gefaltet in der Brieftasche gequetscht war, dass es dann irgendwann tatsächlich fadenscheinig wird. Also bei Bares für Rares für das Ding keine 80 Euro.
Fadenscheinig, ein wunderbares Wort im Ursprung. Friedrich Küppersbusch, das kann ich hier auch verraten, ist ja Radio, hatte damals noch Haare. Und warum schauen wir auf einen Tag 40 Jahre zurück? Weil die NATO damals einen Beschluss gefällt hat, der wohl wie kein anderer die Gesellschaften in Westeuropa, allen voran in Westdeutschland, in Wallung gebracht hat. Der NATO-Doppelbeschluss. Eine Idee, die ausging vom damaligen Bundeskanzler, von Helmut Schmidt, der die Androhung der Aufrüstung so begründete damals.
Nachrüstung so weit wie nötig zur Herstellung des ungefähren Gleichgewichts. Aber so weit wie möglich gegenseitig vereinbarte Rüstungsbegrenzung zur Herstellung eines ungefähren Gleichgewichts.
Also selbst aufrüsten, falls die Sowjetunion nicht zur Abrüstung bereit sein sollte. Das war der Kerngedanke. Friedrich Küppersbusch, ich vermute mal, Sie standen damals nicht auf Schmidts Seite als junger kritischer Mann.
Nee, wir standen auf der Hofgartenaue in Bonn, wo die großen machtvollen Friedenskundgebungen waren und die Bots spielten und erste grüne Politiker, die damals noch in der Überlegung waren, werden wir denn wirklich von der APO zu einer Partei? Wo aber Willy Brandt gehört wurde. Mhm. Also die SPD vermochte damals noch, auch die Partei, Helmut Schmidt, sein Parteivorsitzender vermochte noch, ich glaube, Eppler durfte auch sprechen, ohne ausgepfiffen zu werden. Man kann sagen, die NATO hat damals mit tatkräftiger regionaler Unterstützung von Helmut Schmidt und Herbert Wehner die Grünen gegründet, wofür die Grünen gar nicht genug dankbar sind.
Wir können beides mal vertonen. Willy Brandt nämlich im Bonner Hofgarten, kleiner Auszug.
Über 70% der Menschen in der Bundesrepublik, und das ist gut so, halten nichts davon, dass Deutschland, und jetzt sage ich Deutschland und nicht nur Bundesrepublik, dass Deutschland immer mehr vollgepackt wird mit atomarem Teufelszeug.
Willy Brandt im Bonner Hofgarten 1983 in Opposition, damals nicht mehr zu seinem SPD-Bundeskanzler, der war da gerade schon ein Jahr abgesetzt, Helmut Schmidt, dann in Opposition zu Helmut Kohl. Jetzt ist natürlich, also ich stecke da in gewisser Weise in einem Bewertungsdilemma, denn aus der Zeit heraus kriegen Willy Brandt und auch der junge Küppersbusch meinen Applaus. Ja. In der langen historischen Linie haben die damals aber den Doppelbeschluss wollten, in gewisser Weise recht behalten, also indem sie de facto die Sowjetunion totgerüstet haben.
Da führen zwei Linien mindestens in die Gegenwart, wenn wir mal die Gründung der Grünen als dritten, damals als pazifistische Partei, hinten anstellen. Die Jubiläen, die wir jetzt haben und die Rückblicke auf die deutsche Wiedervereinigung haben tatsächlich damit zu tun, dass Kohl es irgendwann kaufen konnte. Also dass Gorbatschow am Anfang Vorstellungen hatte, die wir schon zitiert haben, gemeinsames Haus Europa. Er hat irgendwann sogar mal gesagt in der Frage, wo kommt denn dieses vereinte Deutschland hin? Kommt es in die NATO oder bleibt ein Teil im Warschauer Vertrag? Hat Gorbatschow gesagt, wenn wir da keine Lösung finden, tritt die Sowjetunion der NATO bei. Also da war einiges in der Luft. Das zeigte aber schon an und da war die ganze politische Schleue Kohls dann am Zuge zu sagen, nein, die sind in Wirklichkeit pleite und mit ein bisschen Geld kaufen wir uns die Wiedervereinigung. Und dieses Pleite-Sein des Ostblocks, des Warschauer Vertrages, hatte tatsächlich mit diesem riskanten Spiel der Höchstrüstung zu tun. Man hört die O-Töne heute auch ein bisschen feuilletonistischer, als sie damals am Gipfelpunkt des Kalten Krieges waren. Mhm. Und der andere Zug, der in die Gegenwart führt, ist in der Tat der, dass wir heute selber als Dividende der Wiedervereinigung uns als Militärmacht verhalten müssen. Also sehr klar ist ja in Brandts Rhetorik, wir werden vollgestopft. Von außen kommen die Pershings, von außen werden Atomwaffen in Deutschland stationiert. Und heute haben wir eine CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerium, die sagt, ach, wir müssen nicht immer warten, bis wir zum Krieg eingeladen werden. Wir sollten auch selber mal sagen, heute haben wir Lust, in Syrien einzumarschieren. Also das ist schon, das sind also wirklich vier Jahre, in denen 40 Jahre, in denen was passiert ist.
Wenn Sie diesen Zug in die Gegenwart da aufnehmen, letztendlich stehen wir damit ja genau vor dieser alten Frage, geht man da realpolitisch ran und sagt, Abschreckung, das ist die Logik, die herrscht, also muss man mitspielen. Oder versucht man eben mit einem anderen Politikansatz, und das ist ja eben auch sozusagen der Applaus, den ich eben dem Bonner Hofgarten auch heute noch geben würde, sagt man, nein, man muss aus dieser Logik raus. Und letztendlich stehen wir ja politisch immer wieder und auch heute wieder an dieser Stelle. Wir hatten einen US-Präsidenten Barack Obama, der in gewisser Weise gesagt hat, ich will aus dieser Logik Weltpolizist und überall eingreifen raus. Hat den Friedensnobelpreis bekommen, Vorschusslorbeeren. Und was wir gesehen haben de facto ist, dass dieses Vakuum, das er gelassen hat, von den Bösen, ich vereinfache jetzt mal, gefüllt wurde.
Ja, ich denke, das ist so ein bisschen das Revers, die Rückseite der Münze, die bei uns jetzt Sommer 2015, Merkel hat ein freundliches Gesicht und offene Arme, ist. Die Alternative auch 2015 wäre gewesen, mit in den Syrienkrieg zu ziehen. Also da den Finger zu heben und zu sagen, okay, wir machen das Lazarett. Und das ist eine Aufgabe, die Deutschen hinbekommen. Das war ein kluger Schachzug, dessen Klugheit heute, glaube ich, in seiner ganzen Dimension noch nicht erkannt ist, den man jetzt erkennen kann, wo es heißt, die Bundeswehr soll nach Syrien gehen. Helmut Schmidt hat seine komplette Nachrüstungspolitik auf dem ersten SPD-Parteitag 1983, also nach dem Machtverlust, zur Abstimmung gestellt und hat auf einem Parteitag mit 1000 Delegierten 20 Stimmen bekommen. Also die Bevölkerungsmehrheit war auch damals in diesem gut gelernten deutschen Pazifismus nie wieder Krieg, für den ja auch die SPD in den 50er Jahren mal gestanden hat. Aber ich gebe Ihnen recht, einfach nur zu sagen, wir kommen nicht mit der Waffe zur Nothilfe, denn das ist es ja auch. Wenn wir zum Beispiel auf Syrien gucken, dann muss man da sagen, was tust du denn stattdessen? Ich glaube, das ist gut, was sich in Libyen rauszuhalten. Ich glaube, Schröder wusste auch, warum er uns im Golfkrieg rausgehalten hat. Nur was tust du stattdessen? Hat das eine vergleichbare Wucht, Menschen zu helfen, eine Industrie, eine Infrastruktur aufzubauen, wie das, was die anderen mit den Waffen leicht und grausam hinbekommen?
Eine Frage heute, wie vor 40 Jahren, als der NATO-Doppelbeschluss getroffen wurde. Friedrich Köppersbusch ist weiter an meiner Seite. Wir reden über das, was diesen Tag bestimmt. Und das ist ohne Frage die Parlamentswahl in Großbritannien. Die Wahllokale sind seit dem Morgen offen. Bis 22 Uhr Ortszeit kann man noch wählen. Sollten wir Empfehlungen abgeben?
Oh Gott, das ist schwierig. Nein, ich denke, dass wir Europäer Boris Johnson seine harte Brexit-Politik nicht danken, ist hinreichend gesagt. Und ich glaube, es wird aber auch jetzt leider nur ein ganz geringer Teil der britischen Wähler irrtümlicherweise leider nicht Deutschlandradio Kultur hören und sagen, ach Mensch, die haben ja recht, wählen wir lieber pro-europäisch. Nein, also ich glaube, so ein bisschen gehört es auch zum englischen Selbstverständnis dazu, dass man sich von diesem Kontinent nicht sagen lässt.
Das ist gut. Würde ich eigentlich auch nicht machen. Und ich würde mir aber wünschen, dass die Briten vielleicht ein bisschen mehr Klarheit haben, welche Entscheidung sie selbst fällen können. Und da gibt es ja mehrere Probleme. Eins kann man kurz benennen, Labour.
Ja.
Ja, also eine Opposition, die irgendwie nicht so richtig vermitteln kann, was eigentlich ihr alternatives Angebot ist?
Ja, wir gucken das ja auf der Achse Brexit ja oder nein. Und ich glaube, die Briten gucken das weit mehrheitlich auf der Achse. Können wir das Thema bitte mal loswerden? Also das ist ja das Ceterum censeo auch von Johnson zu sagen, to get Brexit done. Mhm. Und Labours Angebot ist ja nicht, wir stoppen den Brexit, sondern wir reden nochmal drüber, machen vielleicht sogar nochmal ein Referendum. Und das, glaube ich, ist wirklich eines der stärksten Argumente für Johnson, weil es hängt den Leuten zu den Ohren raus.
Ja, ich meine, Labour probiert ja auch gerade Jeremy Corbyn, der Spitzenkandidat, eigentlich ja schon seit Jahren zu sagen, mich interessiert der Brexit eigentlich gar nicht. Ja. Ich möchte über Soziales reden. Ja. Interessant, ob das verfängt. Das ist ja das Spannende auch bei diesen Wahlen, dadurch, dass es dieses Mehrheitswahl System ist, dass eigentlich jeder einzelne Wahlkreis im Prinzip eine eigene kleine Wahl ist. Das heißt, Prognosen sind schwierig. Es ist auch noch mal sehr viel knapper geworden in den Umfragen. Also schauen wir mal. Aber Stichwort Mehrheitswahlrecht, das ist natürlich wiederum auch genau das Problem. Wenn wir mal die Großfrage Brexit nehmen und Umfragen, 60% mittlerweile, 55-60% sagen, nee, war doch nicht so eine gute Idee, wollen wir doch nicht. Wir wollen drinbleiben in der Europäischen Union. Die verteilen sich aber im Prinzip auf drei politische Kräfte. Labour, die Liberaldemokraten und eben die nicht unwichtigen Regionalparteien. Das heißt, am Ende kriegen sie irgendwie ein Ergebnis, das gar nicht repräsentiert, was es repräsentieren könnte.
Ja, so wie auch das erste Referendum ja wohl unter weitgehender Auslassung der jungen Teilnehmer stattgefunden hat. Man gesagt, also die Briten, die es nachher ausbaden müssen, die haben bei dem Referendum gar nicht mitgemacht. Es gibt eine Chance für Corbyn. Also erstens muss man mal sagen, das Wahlprogramm von Labour sieht vor die Verstaatlichung der britischen Post, der Gasversorgung, der Wasserversorgung.
Die wollen 5G an jede Gießkanne bringen. Ich glaube, das ist der Hintergrund mit der Post.
Genau, und dann kriegt die Post das hin. Also Verstaatlichung von Wasser, Verstaatlichung von Energieversorgung, Verstaatlichung von Teilen des Telefonnetzes. Nur mal erwähnt, wenn man in Deutschland sagt, die SPD hat einen Linksruck, nur weil irgendjemand mal das schmutzige Wort Mietendeckel gesagt hat. Also was demokratischer Sozialismus ist, kann man sich eher bei der Labour angucken. Aber das ist die einzige Chance von Corbyn. Johnson braucht die absolute Mehrheit. Niemand will mehr mit ihm koalieren. Also Labour wird nicht koalieren, die Liberal Democrats sind für Europa, die schottischen Nationalisten sind für Europa und am Ende hat er es auch noch geschafft, seine radikalen nordirischen Koalitionspartner zu verärgern. Er braucht eine absolute Mehrheit. Die ist drin. Sie haben eben dieses heikle Thema Mehrheitswahlrecht in Großbritannien angesprochen. Nur wenn er da auch nur ein Mandat unter der absoluten Mehrheit bleibt, dann ist Corbyn mit einem Hung Parliament, einem Parlament, das keine absolute Mehrheit zusammenbringt, Premierminister. Und dann wird es kommen, dass es ein zweites Referendum gibt.
Das heißt, wir können also uns dann in dem Fall auf weitere Monate der Brexit-Berichterstattung einstellen.
Ja, ich glaube nach wie vor, diese Epoche ist belegt, dass Monty Python kein Zufall war. Die sind da alle so.
Die BBC hat heute Morgen geschrieben im täglichen Newsletter, wir liefern Ihnen das Ergebnis zum Frühstück, Freitag früh. Die Wahllokale sind zu ab 22 Uhr britischer Zeit, 23 Uhr deutscher Zeit. Good luck and good night. Sie hören Deutschland von Kultur, der Tag mit Friedrich Küppersbusch. Herr Küppersbusch, wir haben einige Themen dieses Tages besprochen. Es gibt noch eine andere Wahl, da haben Sie sich richtig eingelesen, die Wahl in Algerien heute.
Ja, das ist immer dieser journalistische Fluch, dass du weißt, du machst einen Fehler, weil du eurozentrisch bist oder dich nur für die Katze, die die Feuerwehr vom Dach in Charlottenburg rettet, interessiert, statt zu schauen, was viel größere Themen woanders am Ende. Also in Algerien sind heute auch Wahlen. Wie man liest, ist es zwischen im Grunde 5 Vertretern des alten Regimes, Bouteflika Nachfolgern, der sich ja so, oder seine Clique hat ihn nach mehreren Schlaganfällen praktisch wie eine Mumie hochgehalten und gesagt, wählt ihn doch nochmal. Und da hat nun dieses sehr junge Volk in Algerien, mehr als die Hälfte der Algerierinnen und Algerier sind junge Menschen gesagt, das lassen wir uns nicht bieten. Und die Auswahl der Kandidaten lässt leider nicht hoffen, dass es eine wirkliche Veränderung da gibt. Also möglicherweise werden auch die Berichte über Demonstrationen und Ausschreitungen auch über den heutigen Wahltag hinausgehen.
Also nicht nur nach Großbritannien schauen heute Abend, sondern auch nach Algerien. Kommt man raus, ja. Friedrich Küppersbusch, herzlichen Dank für den Besuch hier heute im Studio.
War mir eine Ehre, danke.